Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es endlich nach gefühlt einer Ewigkeit weitergeht mit der Folgenbesprechung von dem Ring der Musketiere. Denn wir sind schon in der dritten von gerade einmal 4 Folgen, die dieses Kleinod der 90er Jahre uns kredenzt, angekommen. Und das kann ich natürlich nicht alleine. Das muss ich mit meinem D'Artagnan dieses Podcasts besprechen, den ich endlich mal wieder höre. Hallo Kai.
Hallo Gregor. Ah ja, wir waren eben im Vorfeld schon so schockiert, dass es schon über ein halbes Jahr jetzt her ist, seit wir zuletzt aufgenommen haben. Und über ein Jahr schon seit unserer legendären 1. April-Folge.
Ja. An die musste ich tatsächlich diesen 1. April auch wieder mit Wehmut zurückdenken. Weil, weißt du, 1. April ist ja immer so ein Ding für sich. Eigentlich nervt es ja so ein bisschen, ne? Schlimm ist dann sich, wenn der 1. April-Scherze sich dann noch Tage später irgendwie mit durchziehen und man sie erst mit 3 Tagen Verspätung liest und denkt dann so, war das jetzt noch ein Scherz? Da bin ich immer noch drauf reingefallen. Ja, es ist faszinierend. Nee, in der Zeit, wir haben es ja eben noch mal im Vorfeld besprochen, haben uns jetzt so 7 Monate nicht mehr miteinander, ziemlich genau 7 Monate nicht mehr miteinander gepodcastet. In der Zeit hätte man, weiß ich nicht, umziehen können oder ein Kind gebären können oder sein Leben komplett auf den oder sich vorbereiten können auf eine neue Folge vom Ring der Musketiere. Denn, seien wir ehrlich, unsere 4 Helden, haben sie dir gefehlt, Kai.
Auf jeden Fall. Ich bin immer noch beeindruckt, dass es diese Serie eigentlich überhaupt gibt. Und ich weiß auch inzwischen, warum sie irgendwo in den Archiven verschwunden ist.
Auf immer und ewig. Ja. Es ist faszinierend. Das Schöne ist an einer Serie, die 4, sie hat ja eigentlich 5 Hauptfiguren. Ne? Man darf ja den guten John Rhys Davis als Maurice Treville nicht vergessen. Aber es sind ja 4 Musketiere und 4 Folgen. Somit ist ja irgendwie so ein bisschen naheliegend, dass jeder so ein bisschen seine eigene Folge kriegt, ne? Und ja. Jetzt sind wir endlich bei Anne-Marie Arthos angekommen, Allison Doody, in die wir beide immer noch verliebt sind, seit sie damals sowohl mit Indy Junior wie auch mit Indy Senior ein Tete-a-Tete gehabt hat. Ne?
Ja.
Das Thema verfolgt mich. Genau, und in dieser Folge lernen wir ein bisschen was über Anne-Marie kennen, beziehungsweise wir lernen ihren Ex-Mann, ihren fiesen Ex-Mann, mit dem sie mal ein Jahr in jungen Jahren verheiratet kennen, lernen irgendwie eine relativ, man muss schon sagen, das ist schon wilde frühen 90er Krimi-Shishi, was wir hier erleben, oder?
Ja, es ist auch irgendwie klischeehaft. Also sie ist ja erst so die taffe Frau, die auch noch jemanden da irgendwie so vermöbelt, hier so Salto und hier irgendwie, sie haben ja so zwischendurch so kleine Minifälle zu lösen, nenne ich es mal. So ein bisschen. Und plötzlich ist sie dann am Ende leider doch nur die Damsel in Distress. Plötzlich.
Ja, und wir haben aber einen relativ bekannten, im TV bekannten Fernsehgast da, nämlich als Harry, als der Ex-Mann von Anne-Marie, haben wir hier Corbin Burnson, und der ist so ein TV-Urgestein. Der hat mal hier, ich glaube, Law and Order hat er, oder L.A. Law war das, da hat er irgendwie 8 Jahre mitgespielt. Nee, genau, L.A. Law, Staranwälte, Tricksprozesse, Mitte 80er bis in die 90er, 170 Folgen. Später hat er noch hier in Indiana von Cleveland 2 mitgespielt, der hat bei Jack mitgespielt, der hat bei Outer Limits mitgespielt, da in der 6. Staffel, da kommst du sicher später noch zu. Ne? Der hat hier bei hier, ich glaube, Psych heißt die Serie, 120 Folgen mitgespielt. Das ist so einer, der hat unheimlich viel Fernsehen gemacht halt. Ne? Und das schon so seit den 80er Jahren. Und also wirklich so einen, den man immer irgendwo mal gesehen hat. Ne? Also ein paar Filme, aber auch überwiegend Fernsehen und auch Serien, in denen er durchaus einen längeren Part gehabt hat. Also 8 Jahre L.A. Law, also kann ich mich noch früher erinnern, das habe ich früher auf Sat.1 gesehen immer, als das im Morgensprogramm lief und so. Da kannte ich ihn auch noch, denn da sah er so aus wie in dieser Folge.
So ein bisschen, ne? Also sehr bekanntes Gesicht. Also den hat man irgendwo schon mal gesehen.
Ja. Genau. Wir können ja eigentlich mal so ein bisschen in diese Folge mal reinstarten. Ne?
Mit riesigen Wattestäbchen.
Ihr werdet ja alle diese Folge mit Sicherheit schon gesehen haben. Sie ist ja im Prinzip, sind die ja überall verfügbar. Ne? Mittlerweile nach unseren ersten beiden Besprechungen auf Netflix überall. Man bekommt es. Nein, es ist nicht besser geworden. Leider nicht. Also wir haben leider keinen Hype ausgelöst. Aber die Folge beginnt nach unserem gloriosen Intro mit einem Ritterturnier auf Quadrädern, wo David Hasselhoff und Thomas Gottschalk sich gegenseitig wie auf Pferden gegenseitig ein Ritterduell ausliefern mit so American Gladiator-Stäben im
Prinzip. Genau das steht in meinen Notizen, die Musketier-Variante von American Gladiators.
Richtig, genau das. Auch sie fahren aufeinander zu, dann beschließen sie auch die Helme wegzulassen, weil das ist immer besser, wenn man den Helm weglässt. Also sie sind komplett als Ritter verkleidet. Cheech Marin ist auch da, auch als Ritter verkleidet, der so ein bisschen, ja, so dass das den Typen spielt, der so das Startsignal gibt und sich parallel versucht, ein Bier, ein sehr lecker aussehendes Bier aus einer Kühlkiste an seinem Ritterhelm aufzumachen. Nur während die beiden dann irgendwann sagen, hey, wenn wir das ohne Helm machen, das ist so ein bisschen Jackass für Arme. Die beiden sind also in einem sportlichen Wettstreit gegeneinander, ne? Und ja. Ich habe da schon, ehrlich gesagt, sehr gelacht, als sie auch dann sich gegenseitig parallel quasi, fast parallel von diesen Squats, ich glaube Squats sind das, runterstoßen. So
Squat, genau, ja.
So kämpfen Squats, sie ja. Dann auch auf dem Boden weiter. Also, und das ist, Kai, das ist für mich der beste Kampf seit Kirk gegen Spock in Weltraumfieber. Ja,
ich finde den auch ganz okay gelungen eigentlich. Ja. Also dafür, dass die beiden hier ja jetzt nicht unbedingt so die Sportkanonen sind, vor allem Gottschalk hätte ich jetzt ja nicht gesagt, okay, der ist hier so ein Kämpfer oder so, aber das haben sie ganz gut hinbekommen. Also es sieht für diese Serie, was es sein soll, okay und glaubhaft aus.
Ist
okay.
Ja. Witzig ist, dieser Wettstreit von den beiden wird ja weiter thematisiert, denn die Szene endet dann damit, dass sie beschließen, ja gut, also hier mit dem Kampf ging es nicht weiter, dann jetzt Wettlauf, wer zuerst am Waldrand ist. Und dann rennen die beiden in Richtung Waldrand in diesen Ritterkampf. Kostüm. Ja, und das ist einfach arschlustig. Und kennst du das ja auch so, wenn man sich in jungen Jahren mit Leuten beim Grillen irgendwo auf Walddisco-Lichtungen getroffen hat, irgendeiner sagt immer, und jetzt Wettrennen, wer zuerst am Waldrand ist. Und genau das haben die da gemacht. Fand ich total faszinierend, was die Jungs da treiben. Ja,
ich fand's noch lustig, was hier Cheech Marins Charakter so gesagt hat. Oh, ihr seid wie zwei Pickel-Bubis aus der 7. Klasse. Und dann sagt irgendwie Thomas Gottschalk noch irgendwie, oder ich glaube hier Hessel, ich weiß gar nicht, der sagt noch, ja, du warst doch nie in der 7. Klasse.
Oder voll super. Also ein wirklich witziges, gelungenes Intro irgendwie für diese Folge, ja. Oder? Ne? Und ja. Dann sind wir ja bei Anne-Marie, die mit ihrem Bike unterwegs ist und auf Rick Moranis für Arme trifft.
Ich hab dasselbe hier stehen. Mofa-Typ, eine Art Rick Moranis aus Ghostbusters für Arme.
Genau. Ja. Und wir haben nicht dieselben, also Kai und ich haben nicht dieselben Notizen, die wir gemeinsam irgendwie führen. Nein. Wir haben die Parallel. Ja. Der Typ ist auf so einem Mofa-Bike. Sie guckt auf ihn so, sagt, ach Mensch. Und er guckt sie so an. Die Kamera gleitet so an ihr runter. Eine wunderschöne, hübsche Frau, die auf diesem Bike sitzt und so. Und er sagt, nice Bike. Und sie guckt an ihm so runter, sieht dieses etwas kleineres Mofa-Ding da und sagt, nettes Hemd. Und, so. Und fährt dann nach Hause. Er versucht ja noch so ein bisschen hinterher zu fahren, aber sie ist halt viel schneller, ne? Weißt du, Musketiere auf ihren Bikes halt.
Ja, aber an der Stelle deutet sich schon so ein bisschen an, auch wenn es so irgendwie lustige kleine Zwischenszenen sind, dass die Folge selbst relativ wenig Substanz und viel Füllmaterial hat.
Absurd viel Füllmaterial. Wir kommen später zu einer Szene, die ich überhaupt nicht verstehe, warum man die gedreht hat. Ne? Ja, ja. Sie kommt auf jeden Fall nach Hause in ihre Wohnung und da sitzt der Harry. Der Harry sitzt einfach, Sicherheitskamera Maes, sitzt bei ihr einfach auf dem Wohnzimmer, gibt ihr gleich einen Kuss, nennt sie Baby und sagt, ey, ich brauche mal deine Hilfe. Ne, da wird schon geklärt, das ist mal der Ex gewesen, der Ex-Mann, die waren mal verheiratet. Irgendwann haben die sich halt getrennt und er ist irgendwie, angeblich arbeitet er für so eine Special Forces, die irgendwie sich gerade so undercover in so ein Mafia, in so ein Ring der Bösen quasi reingesneakt hat. Und da ist er irgendwie 2 Jahre undercover. Und jetzt hat er ein wichtiges Treffen mit einem Waffenhändler in einem Club, aber er befürchtet, da ermordet zu werden. Und er ist auch hypernervös und braucht ihre Hilfe. Da erfahren wir übrigens, die beiden waren nicht nur mal verheiratet, sondern ihm sind auch die Existenz der Musketiere bekannt. Und er wäre selbst mal gerne einer geworden. Warum auch immer. Warum auch immer. Aber den Ring hat sie ja quasi von ihrem Vater vererbt bekommen, was wir in so Nebensätzen erfahren. Und somit ist nur sie ein Musketier geworden. Er nicht. Ehe reicht nicht, um dich reinzubringen und so. Aber jetzt braucht er ihre Hilfe und bittet sie, die Musketiere dann doch an den Start zu kriegen, damit er diesen 2 Jahre und Undercover-Einsatz beim, ich zitiere, Syndikat, ne? hinter sich bringt halt, ne? Überlebt. Und sie sagt, okay, ich werde mit den anderen reden, das sind ja immer 4 allgemein bekannt und so, ne? Und dann werden wir gucken, dass wir dir helfen. Das macht sie, indem sie den guten Maurice Treville, also John Rhys Davies, vor der Haustür auflauert.
Ja, genau. Hier können wir auch mal reden. Gehen wir durch den Park. Ja.
Genau, er steht dann, ist auch so sinnlos. Alle Szenen fast mit ihm sind sinnlos. Alles ist besser komplett mit John Rhys Davies, aber es ist sinnlos.
Auch seine Reaktion ist so ein bisschen seltsam, so als wären sie irgendwie gar nicht so auf derselben Seite erst, sondern so, hey, können wir mal reden, so als hätten die kurz irgendwie einen Streit gehabt. So reagiert er irgendwie, so ein bisschen komisch. Also,
ja. Dann erzählt sie ihm dieselbe Geschichte, die wir eben gerade hatten, ne? Nur, sie sagt, ja, und würdest du den Jungs den Auftrag geben, mir zu helfen? Und er sagt, ja, kein Problem, das machen wir, ich kenne den noch, der wollte ja ein Musketier werden, aber hat nicht für gereicht, aber hey, wir helfen doch gerne, wo wir können und so. Und dann macht er noch die Anspielung mit, Mensch, willst du denn Peter Portus und John Smith Tartan Jung nicht mal was erzählen von deinem Privatleben? Und sie sagt, nee, möchte ich nicht, die wissen schon viel zu viel von meinem Privatleben. Ne? So, ne? Ja,
was war denn damit gemeint überhaupt?
Habe ich auch nicht verstanden. Ja. Also, das ist aber alles, und das ist, über John Rhys Davies müssen wir danach wirklich nochmal reden. Auf jeden Fall gibt es dann so einen Wechsel zu einer Person, die offensichtlich dieser Typ vom Syndikat ist, mit dem Harry sich in diesem Nachtclub treffen soll. Der fährt zu einem Flughafen und holt einen Koffer aus dem Fach, ne?
Ja, so ein Schließfach, genau, ja.
Genau, setzt sich dann in ein Taxi und faltet dann den Taxifahrer zusammen, im Prinzip.
Ja, genau, ist so ein typischer Klischee-Kino-Taxifahrer, wie man ihn immer sieht. Die labern einfach einen voll. Also genau. Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Ja.
Aber dieser Typ, ich habe ihn verstanden, als er sagte, ich möchte nicht, dass sie mir was über ihr Auto erzählen, ihr Leben, diese Stadt, was beruflich bei ihnen läuft, wie es ihrer Familie geht. Ich möchte, dass sie mich einfach nur zu dem Ort fahren, wo ich hin will. Haben Sie das
ich
verstanden?
Ich fühle es.
Das hab ich mir aufgeschrieben. So ein bisschen kann ich sagen, ein bisschen kann ich es fühlen. Aber, und wir sehen dann noch, der Typ hat in seiner Tasche Geld und eine Pistole, die er dabei hat, ne?
Ja. So ein Typ mit so einem Vollbart. Also der sieht so ein bisschen kräftiger Typ, Vollbart. Man weiß irgendwie gleich, ja, der hat irgendwie Dreck am Stecken, denkt man.
Er sieht aus wie so das Stunt-Double von John Rhys Davies ein bisschen, fand ich.
Ja, oder Bud Spencer.
Oder Bud Spencer. Dann kommt die nächste komplett nutzlose Szene. Aramis bewirbt sich irgendwo und ist dann bei einer Art im Arbeitsamt, das wirkt wie so das Arbeitsamt, und ist bei einer Sachbearbeiterin und die macht sich komplett über ihn lustig.
Ja, was wäre denn auch so total absurde Szene? Ich dachte zwischendurch, hätte vielleicht irgendwie so ein Fiebertraum oder so.
Ja, also übersehen, ne?
Passte, irgendwie was komplett nicht mitbekommen, weil die lacht ihn ja auch komplett aus. Also als erzählt hier mit den Musketieren und so, die fällt ja fast auf den Boden und rollt sich und kugelt sich da auf den Boden.
Ja, also er erzählt ja dann auch, sie sagt zu ihm, ihre Bewerbung, schießen Sie mal los, und er macht dann Peng. So als Billo-Gag für dieses Schießen Sie mal los. Ja, und dann lacht die sich darüber so tot, ne? Und aber so ganz künstlich und unangenehm, weißt du? Und er fängt dann an zu erzählen, ja, sein Leben, er war so ein Kleinkrimineller und jetzt möchte er sein Leben ändern. Und jetzt ist er auch bei den Musketieren untergekommen, die geheimste Geheimorganisation aller Zeiten. Und jetzt möchte er sein Leben ändern und möchte nebenbei noch arbeiten gehen. Warum auch immer, weil die offensichtlich ja über viele finanzielle Mittel verfügen.
Ja.
Aber und sie, es endet wirklich mit, sein Pager geht los. Dann kommt die, ich habe sie die Mask-Szene genannt. Nämlich sein Pager geht los, er wird von den Musketieren gerufen quasi. Und sie lacht ihn einfach weiter aus. Die Szene endet wirklich mit ihr, die einfach noch schallend über ihn an diesem Tisch sitzt. Und ich dachte, what the fuck?
Oder? Ja, genauso ging es. Es war richtig unangenehm, die Szene, weil sie lacht ja auch auf so eine Art und Weise, als würde sie kurz vor dem Wahnsinn stehen, als hätte sie Cthulhu gesehen oder so. Also auf so eine sehr seltsame Art und Weise, so als komplett im Wahnsinn verfallen, lacht sie.
Ja, und dann haben wir erfahren, diese Pager ist ja offensichtlich von Treville, dieser Ruf, der Mask-Ruf, weißt du? Matt Tracker ruft das Team zusammen, weil wir sehen das auch alles. Ne? John Smith D'Artagnan, von David Hasselhoff gespielt, bringt eine Frau gerade nach Hause in seinem Sportwagen. Ne? Und sie sagt ihm auch, sie wäre eine gute Reiterin. Und ob er das nicht mal ausprobieren möchte. Und er aber auch genauso. Und dann stehen die schon an der Tür und dann geht sein Pager los und er sagt, ach Mist, in meinem schlechten Moment, ich muss leider los. Und dann macht sie, was so erwachsene Leute machen, macht dann die Augen zu und spitzt die Lippen und merkt, aber da kommt gar nichts. Und macht sie wieder auf und da sitzt er schon im Auto und fährt weg und sagt, oh Mensch, ich dachte, ich kann mir noch einen Kuss erhaschen. Also ich dachte, okay. Und dann haben wir ja noch Peter Portus, also Tommy, Thomas Gottschalk, der, wir wissen ja, die jungen Kids in diesem Kinderheim unterstützt, ne?
Genau, ja.
Der kommt da rein und da liegt die, der, da ruht die kleine Sandy. Und er sagt, Mensch, was machst du hier? Ist doch schon früh am Morgen und du schläfst noch. Nee, nee, ich muss nach Hause. Ja, aber ich habe irgendwie Probleme. Und er sagt so, ah, dann red doch mit mir. Und sie, nein, nein, kannst eh nicht helfen und so und rennt weg. Beginn der einminütigen Behandlung, die wir später noch sehen.
Genau, ja, 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 ja.
Aber irgendwie so, also okay. Und er, dann geht sein Pager los. Ne?
Genau, ja.
Also, es ist
ja, also die B-Handlung Maske. Hast du ja gerade schon mal erwähnt. Es gibt ja auch noch eine C-Handlung mit diesem Zimmermädchen in dem in diesem Hotel mit diesem Typen, vergessen. Das genauso überflüssig war. Ja.
Das habe ich schon ganz vergessen. Aber das wird eigentlich noch ein bisschen witzig. Wir halten das jetzt noch mal im Kopf. Ne? Dann gibt es ja, so eine ja, ganz ja. kurze, so eine ganz, die kommt ja gleich. Aber davor ist eine kurze Fahrszene, wo die alle vier auf ihren Motorrädern durch die Stadt brettern. Und immer wenn die Kamera nahe bei denen dran ist, siehst du einfach, das fühlt sich wirklich so an, als wenn die Motorräder auf irgendeinem Brett stehen, weil die alle so eine Höhe haben und auch keinerlei, kein Ruckeln oder so. Weißt du, das wirkt so total unecht, wenn die nebeneinander fahren. Ne?
Manchmal sieht man auch, dass einfach die Leute, die sie gefilmt haben, gar nicht unsere Protagonisten sind. Also das hatten wir ja in der ersten Folge schon bei den Stunt-Aufnahmen, als die hier über diese Autos drüber gesprungen waren in der ersten Folge. Da waren auch ganz eindeutig komplett andere Typen, die da gefahren sind.
Ja, das kann ich ja noch mit leben, aber so dieses, dass die alle so auf einer Höhe nebeneinander sind und du siehst einfach nur, dass die alle auf einer Platte gleich gestanden haben und sich da auch nichts rüttelt oder so. Dass du siehst einfach, dass die da durch die Stadt gezogen wurden auf dem Anhänger. Und ich meine, das wird wahrscheinlich oft so gemacht oder auf so einem Gestell. Aber in anderen Serien habe ich das immer, sah das immer besser aus als hier. Hier wirkt es so irgendwie so ein bisschen sehr, sehr unecht. Und dann kommt diese kleine C-Handlung, die du gesagt hast, weil die sind ja, diesen Harry sollen die, Harry, sollen die ja im Hotel treffen, um ihm seine Geschichte zu behören. Und da ist ja dieser Agro-Gast, der dieses Zimmermädchen runter macht halt, ne?
Ja, genau.
Und dann sagt John Smith D'Artagnan, da werde ich mal eingreifen. Und er macht das, indem er ihn erst maßregelt, dann ihm sein Köfferchen wegnimmt und droht, den Koffer aus dem Fenster fallen zu lassen. Und der Typ, der so unhöflich war, sagt, da sind wichtige Papiere der Regierung drin für 2 Millionen.
Staatskram und hohe Werte, ja, ja, genau.
Ja. Dann sagt er, ja, dann würde ich mich mal entschuldigen. Und dann sagt er ihm auch, bitte auch auf Spanisch, was ich sehr witzig fand, ehrlich gesagt. Und das macht er auch. Das macht er auch halt.
Ne? Ja, das wirkt irgendwie wie so eine kleine Sidequest in so einem Rollenspiel, weißt du? Du kommst irgendwo vorbei, hörst dann irgendwie eine Stimme und dann gehst du da hin und dann löst du das halt einfach so ganz schnell. So, das wirkt einfach so zusammenhanglos auch, wie sagst du, so Filmmaterial, was wir eben erwähnt haben. Genau wie die Szene, die wir auch gleich noch haben werden, dann an der Haustür hier mit dem Mädchen und so.
Ja, das Faszinierende ist, dass er dann noch, die sind ja noch, Cheech Marin ist ja immer noch in Ausbildung als Musketier. Der bekommt dann noch eine Lektion beim Rausgehen gesagt. Der sagt nämlich, ah, ich hätte den Koffer trotzdem aus dem Fenster geworfen. Ja, aber dann wärst du auch nicht besser gewesen als der Typ. Und B, hätte der Koffer ja noch unten jemand auf den Kopf fallen können. Ja, man kriegt also moralische Lektionen noch mit halt. Ne? Und dann sollen Peter Portus und Cheech Marin, also Arthos, vor der Tür warten und nur John Smith geht mit Mary rein. Mit Anne-Marie rein und die lernen halt Harry kennen. Ne? Und alles, was dieser Harry erst macht, ist total, er sagt, essen, wollen Sie noch was zu essen? Hier ist noch was da. Ich habe aber auch schon wieder was bestellt. Nee, nee, ich habe keinen Hunger. Und wie ist die Temperatur? Ist das hier so okay für Sie und so? Und ich fand es so witzig, wie er sagt, nee, ist alles okay hier. Nee, von der Temperatur ist ganz ordentlich und so. Da dachte ich so, Alter, okay, erstmal das Eis brechen und so halt.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Ja, und er erzählt da diese Geschichte mit dem, dass er diesen Deal macht mit diesem Typ vom Syndikat in einem Club, aber der ist total nervös, der ist übertrieben nervös, wo man sich fragt, du bist doch jetzt nicht cool, du bist doch kein cooler Typ, der in so einem Syndikat da 2 Jahre undercover gewesen ist, oder?
Nee, das dachte ich mir auch, also da stinkt's doch zum Himmel und glücklicherweise erkennt das ja auch hier unser David Hasselhoff. Ja, der sagt das ja noch in der Lobby dann so nach dem Gespräch hier, hör mal, Anne-Marie, da stimmt doch irgendwas nicht.
Ja, noch da, das, darauf kommt er, weil Harry, Undercover-Profi wie er ist, zu Anne-Marie immer noch gesagt hat, auf Deutsch, ich habe die deutsche Synchronisation geguckt, du wahrscheinlich ja auch, ne?
Natürlich.
Da sagt er zu ihr, danke für deine Liebesdienste, Baby. Also er meint mit Liebesdienst ja, dass sie die Musketiere rangeschafft hat.
Ja.
Aber wenn du zu jemandem sagst, danke für deine Liebesdienste, Baby, komm, oder? Also ja, vielleicht ist das, ja, vielleicht hat das im Original, ist es nicht ganz so shady wie im Original gewesen, aber in Deutsch, da musste nicht nur, ist nicht nur dem David dieses Öhrchen gespitzt, oder?
Ja, übrigens, eindeutig, ja.
Wie geil, würdest du nicht auch dieses Hemd von David Hasselhoff tragen?
Großteil.
Dieses weiße, ja, aufgeplusterte Hemd, was er trägt? Ist das nicht, also als er durch die Lobby gegangen ist, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wäre mitgegangen. Also dieses Hemd ist total der Hammer, oder?
Ja, also ich könnte das nicht tragen. Ich habe nicht so viel Brusthaar, weißt
ich du? Ich auch aber, nicht. Aber, ja. Ich würde versuchen und so. Aber wir haben ja noch die B-Handlung. Ne? Die B-Handlung ist nämlich ja noch immer die gute Sandy, die ja gesagt hat, Probleme zu Hause, aber wenig drüber reden. Peter Portos sagt, warten wir mal kurz. Ich fahre mal mit der guten Anne-Marie, die ja der Star dieser Folge ist. Wir beide fahren mal dahin, nach Hause zu ihr und fragen, was da los ist. Ne? Und klingeln bei ihr. Und sie sagt dann, ja, also die Story ist die, ihr Vater, also ihre Mutter hat einen neuen Freund, einen Mike. Hat einen Mike als Freund und der ist mehr Mad Mike und total gewalttätig und böse und nicht nett. Und deshalb leidet sie natürlich darunter und da muss man doch was machen, ne?
Ja, die beiden. Und den lernen wir dann auch kennen.
Den lernen wir auch sofort kennen, denn der steht gleich hinter, der ist gleich hinter Sandy raus und verweist sie des Gebäudes. Peter versucht noch zu sagen, nee, wir müssen mal mit ihnen reden und so hier. Und er sagt, nee, hauen sie ab, ist mein Eigentum jetzt und so. Und schubst ihn auch weg, aber nicht Anne-Marie. Anne-Marie packt ihn, Hand hier, Griff, hier, weißt du, hier diesen Kontrollgriff.
So ein Salto,
ja. Ja, so Judo, erst ja. Judo, schwarzer Gürtel, bringt ihn zu Fall und dann bedroht sie ihn. Und da ist sie wieder tough und sagt so, wenn du die Mutter nicht in Ruhe lässt und wenn du die Tochter nicht in Ruhe lässt. Und dann sagt sie ihr noch so Sachen, wo ich gesagt habe, also ehrlich gesagt, das kann auch ins Auge gehen. Sie sagt nämlich zu ihm, wenn du ihr was tust, dann wird sie uns das sagen. Und dann kommen wir wieder. Da dachte ich mir, okay, ja, dann müsst ihr mal, ihr gibt aber relativ viel, das könnte auch schief gehen und so. Auf jeden Fall sagt er sofort, nein, ich tue nichts, au, ich werde jetzt total gut zu denen sein und ab jetzt sind wir eine gute Familie. Okay.
Genau, das okay. ist glaubwürdig, ja.
Sandy
ja, genau umarmt. Wie dieser Typ aus dem Hotel,
ja,
der ab sofort nie mehr irgendwie jemanden beleidigt oder runterputzt, ja.
So löst man die B-Handlung, die ist auch sofort erledigt in dem Moment. Sandy umarmt Anne-Marie, ja, sagt, danke, man musste ihm nur einmal den Arm auf dem Rücken drehen und sagen, hier, wenn du nochmal was Böses machst, kriegst du auf die Schnute. Und damit alle Probleme mit Gewalt zu Hause und das ist alles gelöst. Das geht so absurd schnell, dass ich mir dachte, wow, das hat man sich auch nur in den 90ern getraut, so ein Thema so beiläufig mit Gewalt zu lösen halt, ne?
Ja. Ja? Ich sag mal, die Haupthandlung, die ist dann ja auch relativ schnell abgefrühstückt. Also dadurch, ja, dass wir so viel Filmmaterial jetzt hier haben und hatten.
Ja. Genau, die müssen undercover im Club arbeiten. Die fahren also in diesen Club, kriegen da so undercover. Natürlich hier D'Artagnan und Peter sind Barkeeper, Cheech Marin ist der Abräumer. Der muss so ein geiles Haarnetz tragen. Natürlich Anne-Marie kriegt ein total enges Mini-Kleid, damit man noch im Vorbeigehen. Natürlich. Im Vorbeigehen gibt's eine ganz schlimme Szene, weißt du, so Sexismus
Deluxe. Die ist richtig schlimm. Ey. Ja, die ist richtig übel. Ja,
oh, sie geht an ihren drei Kollegen vorbei und sagt keinen dummen Spruch. Und die dann, das ist wie Wayne's World schwingen. Genau dasselbe. Die grölen ihr plötzlich hinterher. Ich habe gedacht, ey, das soll ja witzig sein. Und hat vielleicht auch witzig gewirkt da. Aber es war so Fremdscham, das jetzt sehen zu können. Ja,
es war noch sehr viel schlimmer hier, als wenn Tim Taylor hier hör macht oder so. Also noch viel übler. Ja,
sie geht halt, sie trägt halt ein kurzes Mini rosanes Kleid. Geht dann an den vorbei, sagt, ey, keinen dummen Spruch bitte. Sie kriegt auch keinen Job. Eigentlich, die anderen kriegen ja, oder? Sie bedient sie?
Man sieht sich später kurz irgendwas kassieren. Ja,
okay,
ja,
genau. Okay, dann bedient sie die, also werden unsere Barkeeper-Bande und der gute Cheech Marin, den ich mit dem Haarnetz gefühlt habe, weil er sich so drüber aufgeregt hat. Geil ist übrigens auch der Clubbesitzer, so ein Typ mit Sonnenbrille und so einem Pferdeschwanz, der aussieht, als hätte er sonst bei Tropical Heat in der Serie mitgespielt.
So
sieht er aus. Und dann, weißt du, und also die bereiten sich jetzt auf diese Übergabe vor. Und dann gibt es eine kleine Szene. Du siehst auf einmal John Reese Davis, wie er auf so ein Ziel schießt, also auf so eine Schießübung macht. Mit einem Revolver, einfach auf so ein Ziel halt, ne? So, und dann ist die auch schon vorbei. Und man weiß, ich habe erst gedacht, ich habe die geträumt. weil das überhaupt keinen Bezug mehr zu irgendwas hat.
Nein, überhaupt nicht. Also da hat man sich gedacht, ach verdammt, uns fehlen hier noch irgendwie 6 Sekunden, ja, die wir hier reinkriegen müssen und wir holen einfach mal irgendeine sinnlose Szene und schneiden die da rein.
Ja, ja, und John haben wir jetzt eigentlich nur noch am Ende eine kleine Szene geschrieben, aber der ist ja auch hier als Hauptdarsteller, der muss noch wirklich, das ist einfach so random, siehst du, wie er einfach auf so ein Ziel an einem Schießstand schießt und dann ist das weg und das und du siehst ihn auch erst am Ende. Ich habe gedacht, da kommt noch irgendwie, er trifft auf Harry oder, nee, überhaupt nicht. Dann findet halt diese Übergabe, vermeintliche Übergabe statt. Dieser Typ vom Flughafen kommt rein, geht auf Harry zu, zieht eine Waffe, Harry zieht eine Waffe und Harry erschießt den Typen.
Ja, also auch super schnell abgefrühstückte Szene, ja.
Er schießt den Typen und ist aber auch da. Er ist total nervös und pipapo. Aber bevor das passiert, kommt noch eine witzige Geschichte, weil David, aka John D'Artagnan, sagt, hier muss mehr Liebe in die Party rein. Und er geht auf die Bühne und er fordert die Leute auf zu tanzen und sagt, $500 für das beste Tanz, du. Und plötzlich tanzen alle auf, und das Geile ist, er springt auf der Bühne rum und ich dachte, Alter, jetzt nimmt er sich das Mikrofon und singt, aber nein, macht er nicht. Aber du siehst halt David Hasselhoff, wie er im Hintergrund auf der Bühne, wie auf so einer 90er-Jahre-Party, wie zu besten Schaumparty-Zeiten tanzt und vorne. Ich dachte mir, was soll denn das, wenn du einen Überblick behalten willst, weil es muss denen ja darum gehen, ist das doch das Dümmste, was du machen kannst, ist dann die ganze für $500 auf die Tanzfläche Bühne, Baby.
Genauso
und so.
Genauso sinnlos wie die Szene aus der Pilotfolge, als er hier diese Bühne rangekarrt hat und dieses Konzert gehalten. Aber
ich musste über David Hasselhoff wirklich lachen, weil er auf der Bühne dann hochgesprungen ist und die Arme in die Luft geworfen hat und zur Seite gerannt ist und dann gemerkt hat, er steht wohl außerhalb des Bildes, dann wieder zurückgerannt ist und wieder gejubelt hat. Und ich habe gedacht, das ist jetzt der Typ, der diesen Typen bewachen soll und da sollte man doch eher so einen Überblick haben. Ne? Auf jeden Fall, der fiese Möb ist tot, Harry ist verschwunden. Harry hat auch, wie sie dann erfahren, gleich ausgecheckt. Ne? Also der hat schon im Hotel ausgecheckt, bevor er zu dieser Party gefahren ist. Also, und die Ermittlungen Maes und die Polizei, die verrät dem guten John Smith D'Artagnan, dass Harry eigentlich schon seit einem Jahr kein Polizist mehr ist. Ne? Der ist nämlich entlassen worden, weil der eigentlich total schlecht war und gar nicht so. Genau. Aber der hat, und offensichtlich hat da überhaupt keine Kontrolle oder so stattgefunden. Die konfrontieren ja dann Mary damit und sie sagt, Anne-Marie, konfrontieren die damit und sie sagt dann, ja, ich war mit ihm verheiratet. Er ist mein Ex-Mann. Ich war total in ihn verliebt, aber nach einem Jahr habe ich gemerkt, der ist ein Idiot. Aber damals war er erst ein guter Cop. Aber anscheinend jetzt nicht mehr. Aber ich habe das auch nicht überprüft, als der vor der Tür stand. Ich habe dem auch geglaubt, dass der undercover als Polizist da im Syndikat tätig ist. Und als ich damals den Ring der Musketiere von meinem toten Vater übernommen habe, hatte ich die Kraft, die ich gebraucht habe, um ihn zu verlassen. Ne? Da dachte ich mir, okay, ist okay. Ne? Sie wird dann noch umarmt, man verzeiht ihr. Ne? Und sie sagt dann noch, nee, das kommt später, das sagt Harry dann noch, genau. Auf jeden Fall, okay, kann man sagen, jetzt geht ja die Fahndung nach Harry los halt. Ne? Und Harry ist da, womit keiner mit ihm gerechnet hat, wieder bei Anne-Marie zu Hause.
Ja, genau. Also ja, ab dem Zeitpunkt finde ich es auch sehr schade, was aus dem Charakter so Anne-Marie so ein bisschen wird. Mhm. Weil ab dem Zeitpunkt scheint sie ihren ganzen Charakter einfach vor der Haustüre draußen gelassen zu haben. Also, weiß nicht, alles ein bisschen komisch, was jetzt passiert.
Ja, aber es ist ja auch so ein bisschen in die Falle locken offensichtlich, ne? Was wir dann, ne? Er verhält sich jetzt auch ganz anders. Er ist nicht mehr der nervöse Typ, sondern jetzt ist er der arrogante, fiese Möb, der sagt, haha, ich habe das ganze Geld von dem Typen. Ich habe es auch nicht verstanden. Er hat den Typen erschossen, ist ja dann aber ohne das Geld geflohen. Ne? Also, aber naja, ist egal. Auf jeden Fall hat er jetzt total viel Geld, weil er vielleicht beauftragt wurde, den zu töten. Das kann ja. Das geht so im Nebel unter. Auf jeden Fall sagt er, er sagt, jetzt kommst du übrigens wieder mit mir mit, weil du bist ja jetzt sicher wieder in mich verliebt, weil ich ja jetzt Geld habe. Und
der hat ab jetzt auch nicht nur Geld, sondern auch einen Schnurrbart, also so einen imaginären.
Ja. Genau. Und er sagt noch so Sätze wie, wir haben unsere Liebe verloren. Aber wir beide, und wenn du zu zweit mit einer Person bist und du sagst, lass uns doch da und da hinfahren, dann machst du das doch nicht kryptisch und sagst, wir werden jetzt zu dem Ort unseres ersten Liebesnestes fahren, oder? Also macht er das, weil sie sich so dran erinnern soll und ihm es dann sagen soll, oder?
Ich glaube, da entgeht uns irgendwie was. Also es wurde einfach nur nicht kommuniziert, weil ich hatte an dem Moment gedacht, auch später gibt's ja eben, also der ist ja, Harry ist ja ab jetzt einfach nur so ein übergriffiges Arschloch und entführt sie ja quasi. Komischerweise, als man das Haus verlässt, die Musketiere sind ja schon da und stehen quasi
fertig
in ihren Motor. Ja, ja, genau, die stehen quasi direkt an der Einfahrt. Und da habe ich gedacht, haben die uns vergessen zu erzählen, dass hier Marianne irgendwie verwanzt ist und dass das doch irgendwie ein Plan war, dass sie davon ausgegangen ist, dass sie ihn da trifft oder so.
Aber das passt nicht, weil als die ihr hinterherfahren, haben die ja gesagt, wir vermuten, die fährt jetzt in die Berge, die vermuten da und da hin. Da nennen die denselben Ort, den sie zu ihm sagt, als er beim Auto einsteigen sagt, wir gehen dahin, wo unser erstes Liebesnest war und so. Und dann sagt sie ja den Ort, irgendwie Mulholland Drive oder irgendwie sowas.
Ja, ja, genau.
Und da dachte ich auch, die wäre verwanzt. Aber als die ihr dann mit den Motorrädern nachfahren, sagen die, ey, sie fährt in die Berge, sicher zum Mulholland Drive und so.
Ja, ja, aber warum standen die denn vor der Tür schon?
Naja, einmal, das ist, die haben vielleicht wahrscheinlich vermutet, weil sie haben sie ja gefragt, was wird er als nächstes tun? Ja. Weil sie hat ja anscheinend keine Ahnung gehabt, dass er doch nicht der beste Undercover-Cop aller Zeiten ist, der aktiv noch im Dienst ist, soll jetzt aber einschätzen, was er als nächstes tut. Weißt du? Da dachte ich mir, aber warum ein Herz haben, wenn man nicht verzeihen kann? Warum keine zweite Chance geben auf sowas halt, ne? Aber ich musste einfach, weißt du auch, da waren so viele Szenen, wo ich mich gefragt habe, als sie das Auto gestartet hat, sie soll dann ja fahren, weil er sie ja mit der Waffe bedroht. Also sein Plan ist ja offensichtlich, sie von der Liebe und der gemeinsamen Flucht mit Waffe und Geld zu überzeugen. Und dann startet sie das Auto und das dauert so lange, bis sie das Auto startet. Da habe ich gedacht, da kommt jetzt irgendwas, das Auto irgendwie startet nicht oder so. Aber nee, es hat nur so lange gedauert, bis sie den Wagen angekriegt hat. Da habe ich mich gesagt, das ist aber ungewöhnlich, dass die das in einer Fernsehserie zeigen und so. Weil ich glaube, sie hat ihn einmal abgewürgt. Und so halt.
Ja, irgend sowas. Aber man, die fahren ja aus der Einfahrt erstmal raus, gucken so rechts und links auf die Straße. Die stehen ja direkt da. Also die hätten
in Reihe
müssen. Ja, ja, genau. So nebeneinander aufgestanden. Ja.
5 Meter entfernt in Reihe, 3 Motorräder. Ja, ja. Ne? Die fahren dann halt in die Berge zum Liebesnest. Die fahren hinterher. Dann aber hatte man sich aber offensichtlich diese Locations des Liebesnestes gespart. Auf der Fahrt merkt es der Harry, dass die verfolgt werden und dann schießt er auf die 3. Und dann gibt es das lockerste Ausweichen der Filmgeschichte. Also wenn jemand mit einer Pistole aus einem Auto auf Motorräder schießt, habe ich das in Serien immer sehr actionreich gesehen. Hier ist es wirklich wie Schlingern und so leichtes Ausweichen rechts, links und so halt, ne?
Das, aber auch Harry, der tickt da jetzt komplett, der wird ja völlig irre jetzt auch.
Ja.
Also von jetzt auf gleich, ja.
Aber die Lösung ist, sie fahren dann immer mehr in die Berge und dann setzt sich D'Artagnan mit seinem Motorrad neben das Auto und Anne-Marie springt rüber. Also vom fahrenden Auto, vom Fahrersitz, springt sie auf den Rücksitz, auf das Motorrad, auf den hinteren Teil des Motorrads hinter D'Artagnan, der sich dann mit ihr zur Seite wegfährt. Und da Harry auf dem Beifahrersitz sitzt und der Abhang sich nähert, kannst du dir vorstellen, was passiert? Das Auto geht über den Abhang, fällt runter, sieht recht spektakulär aus und knallt unten auf die Kamera und explodiert.
Das ist bestimmt die Kamera gewesen, die explodiert ist, nicht das Auto.
Autos
explodieren ja nicht.
Aber das Witzige war, dass das Auto unten, dann gab es erstmal Umschnitte nach oben, dann wieder nach unten, dann lag das Auto da und dann ist es erst explodiert. Hätte es nicht explodieren müssen, als es aufgeschlagen ist und nicht irgendwie, aber naja.
Ja.
Oben helfen die den beiden hoch, die sind irgendwie ja so ein bisschen umgefallen mit dem Motorrad und so. Und dann kriegt ja noch Cheech Marin, alias Aramis, noch seinen Gag. Er geht dann bis zur Kante, sieht dann unten das brennende Auto und sagt, die brennende Leidenschaft geht zu Ende. Schade um das Auto. Hat aber die Sonnenbrille auch noch auf und so, ne?
Ja,
es ist okay, er ist jetzt tot. Harry ist in den Tod gestürzt.
Vermeintlich.
Danach, ja, ich denke, also wenn wir noch eine Folge haben, ich gehe davon aus, dass es
Ich hätte es lustig gefunden, wenn die am Ende da so gestanden hätten, wie hier in Indy 3, weißt du, als die auch denken, sie,
mit
dem Panzer.
Ja, genau, ja. Stimmt, das wäre wirklich geil gewesen. Aber ich habe ja, du hast mir was voraus und du hast ja schon den Trailer für die nächste Folge gesehen, die ich irgendwie übersehen habe. Danach gibt es noch ein gemeinsames Essen, wo man da sitzt und sich gegenseitig zuprostet, auch mit John Rhys Davis, alles sehr festlich in so Kleid und Anzug. Und hast du den Zopf gesehen zu dem John ja. Smith da, hat er ja, sonst ja. seine Haare auch zum Zopf hinten?
Das ist mir nee, noch nicht aufgefallen. Das ist ja auch kein großer Zopf, das war ja höchstens so 2 Zentimeter lang irgendwie, also was?
Also es ist mir so prägend geblieben, dass ich die Szene beschrieben habe als Duell mit Zopf, weil sie fangen dann sofort an, man macht eigentlich so die Orko-Szene aus Masters of the Universe und jeder sagt so ein bisschen, was er gelernt hat, also gerade auch Anne-Marie, man soll Vertrauen haben und Musketiere haben ja heute, ist ja heute ganz anders als früher. Früher musste man ja nur dem König dienen und heute gibt's ja ganz andere Herausforderungen und so.
Ja. Ne?
Und man ist sich jetzt nur mehr so ein bisschen sich selbst mehr verpflichtet und naja. Auf jeden Fall geht das dann sofort wieder in das Duell über, was wir am Anfang der Folge gesehen haben. Zwischen Peter und John D'Artagnan, die sofort sich die Degen schnappen und gegenseitig mit Degen duellieren und dabei immer so dieses Ha, 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 genau, ha, ja. ha, machen. Und alle so, und dann Aramis sagt noch, haha, 500 auf D'Artagnan und so halt, ne? Und dann alle lachen und so und Ende.
Ja.
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 Also sehr unterhaltsame 42 Minuten. Und jetzt die Frage, wie fandst du die Folge?
Ach ja, sie war unterhaltsam, aber sie hatte ja halt auch nicht viel Inhalt so im eigentlichen Sinne. Also wir haben ja schon gesagt, sehr viel irgendwie Füllmaterial, dann mal hier wieder eine Szene, so diese typische, wir sind die Musketiere, wir müssen diese Situation jetzt retten. Weißt du, so hier mit dem Mädel, mit dem Vater, der dann irgendwie noch eingeredet bekommt, ja, du musst ab jetzt brav sein, weißt du? Und dann dieser Typ da im Hotel noch und auch diese andere sinnlose, völlig sinnlose Szene hier mit, ja, Rick Moranis auf dem Mofa hier.
Total, ja, so. Total. Also,
aber ich musste zwischendurch auch immer mal wieder kichern und lachen. Also es ist super trashig, was man hier gesehen hat. Inhaltlich ergibt auch nicht alles Sinn. Also wie gesagt, wir haben ja gesagt, hier John Rhys-Davies sieht man hier zwischendurch dann einmal irgendwie plötzlich da auf so Zielscheibe
random
schießen. Ja. Warum? Ja, und was hat das jetzt damit zu tun? Dann eben auch leider ein bisschen Sexismus und super schlecht geschriebene Alison Doody, die ja eigentlich eher so Powerfrau gezeigt wird und am Ende plötzlich ihre Fähigkeiten scheinbar gegen ihren Ex-Mann da verliert, kurzzeitig und wirklich so ein bisschen, ja, Damsel in Distress ist. Ja, das fand ich so ein bisschen arm.
Ja, ja, jetzt ist das ein bisschen geschadet, weil sie so dargestellt wird in dem Moment, wo sie irgendwie auf ihren Ex trifft, da ist sie wieder die Frau irgendwie so, die einfach alles glaubt, was er sagt, weil es ist einfach total unglaubwürdig, dass, also als die Leiche von diesem im Club, von diesem anderen Typen vom Syndikat da abgeholt wird, haben ja offensichtlich irgendwelche Straßenpolizisten einfach mal so D'Artagnan die Info gegeben, was mit diesem Harry ist und so, ne, also und wenn die das, er war ein Cop, ein verdammt guter, aber er begann einen Fehler, er sagte gegen, also, weißt du, wenn genau. die das einfach so random, da hat sie ja überhaupt keinerlei Überprüfung gemacht und ehrlich gesagt, auch der gute, ich bin da ein bisschen von Maurice Treville enttäuscht, weil der hat ja den Auftrag auf ihren Wunsch einfach so weitergegeben, aber der hat auch, da hätte in dieser Folge im Hintergrund ja durchaus mal was checken können. Der hätte ja noch so einen coolen Auftritt am Ende hinlegen können, weißt du, dass das auch erklärt, warum er dieses Schießtraining gemacht hat oder, hey, er hat das überprüft, der Typ ist in Wirklichkeit, ne, gefeuert worden und arbeitet jetzt irgendwie für, als Auftragskiller für den und den. Aber selbst das hat man sich einfach geschenkt, ehrlich gesagt. Halt, ja, ne?
Wie so vieles andere auch. Dafür hat man eben diese Lückenfüller da irgendwie eingebaut. Ja, also sind teilweise lustig gewesen und ich kann die Folge nur schwer beschreiben oder halt bewerten. Also es ist halt einfach so eine Folge gewesen, wie wir sie bisher auch schon 2 gesehen haben. Also wie eben schon gesagt, man versteht absolut, dass das nicht nochmal ausgestrahlt wurde oder die Leute, die daran beteiligt waren, nicht wollten, dass das jemals nochmal ausgestrahlt wird.
Also ich kann dir nur eins sagen, ich feiere sie alleine für diese Tanzszene von David Hasselhoff, als er die Leute, also David Hasselhoff, du musst jetzt mal überlegen, der ist da, hat so einen Club und muss eine Person bewachen, die eine Geldübergabe mit einem vermeintlichen Mordanschlag mit jemandem vom Syndikat hat. Ich glaube, dass da sowas wie Übersicht und Ruhe im Raum wahrscheinlich nicht ganz schlecht sind und so. Aber dann die Leute dann zu einer Party mit Geld aufzufordern und dann wie ein Verrückter auf dieser Bühne hin und her zu springen, wie zu besten Jump-in-my-car-Zeiten, Alter, Es fehlte wirklich, ich glaube, wenn die Folge 2 Minuten oder 1 Minute länger gewesen ist, hätte er sich das Mikrofon geschnappt und hätte Looking for Freedom gesungen, Alter.
Wahrscheinlich, ja.
Es ist wirklich, wirklich gut. Also am Ende hat die, das Ende suggeriert für mich auch, dass die gewusst haben, dass er da ist, dass sie ihnen das gesagt hat. Er kehrt immer an den Ort seiner großen Liebe zurück. Das ist seine einzige Schwachstelle. Ich. Weißt du, man hätte das so viel besser schreiben können und so, wenn man sich ein bisschen Mühe gegeben hätte.
Ja, dass sie wirklich sehr intelligent war an dem Zeitpunkt und dass auch dieses Damsel in Distress, was ich beschrieben habe, dass sie das quasi dann nur gespielt hat, um ihn ja irgendwo hinzulocken. Das würde ja auch erklären, warum die Musketiere einfach schon vor der Haustüre gewartet haben, weißt du?
Ja.
Das ist alles so ein bisschen seltsam.
Aber wäre sie verwandt gewesen, dann hätten die auf ihn ja an dem Ort warten können und nicht hinterhergefahren, das Risiko eingehen, dass man auf die schießt, die geil und ja. dann dieses Risiko einzugehen mit, sie saß in dem Auto am Steuer, mit dem Motorrad daneben zu fahren, wenn es auf den Hang zugeht, steig mal aus und spring auf, das hast du, seit Colt Sivers hat das keiner mehr gemacht halt, ne? Und der war Stuntman halt, ne? Der konnte das machen, also ehrlich gesagt, da darf man wahrscheinlich wirklich nicht so sehr drüber nachdenken.
Ja, vor allem gibt es ja die Szene, als die da unterwegs sind, die Motorräder hinterher, guckt sie ja so sehr offensichtlich mehrfach in den Rückspiegel, weißt du? Also so, als hätte sie selber gar nicht gewusst, dass die da sind. Das fällt Harry natürlich auf. Ja, was guckst du denn da die ganze Zeit nach hinten, weißt du? So, quasi ist sie noch schuld daran, dass ihm das überhaupt aufgefallen ist.
Geil wäre, wenn er gesagt hätte, Augen nach vorne im Straßenverlauf. Weißt du, er wirkt auch wie ein Fahrlehrer, als sie das Auto hast. Es wäre geil, wenn sie ja gesagt hätte, erst Gurten, dann starten, Schulterblick. Stell dir mal vor, du wirst von jemandem entführt, der voll pedantisch ist da. Schulterblick, ne, Kupplung kommen lassen, Schulterblick, Gurten, erst rechts Gurten, dann starten, rechts vor links und wir gucken jetzt nach rechts, wir gucken nach links, so, wir fahren in die Richtung, in die wir fahren, ja, ne, und das rückwärts einparken machen wir an unserem Liebesnest, Schatz. Ne? Aber wie gesagt, alleine in der deutschen Synchro, Gold für die deutsche Synchro, für den Satz, danke für deine Liebesdienste, Baby. Ja. Das werde ich jetzt, immer machen, wenn mir irgendjemand ein Bier bringt. Sage ich immer, egal welches Geschlecht, ich sage immer, danke für deine Liebesdienste, Baby. Weil die Szene, das kann im Original, vielleicht ist es im Original nicht ganz so cheesy, aber in Deutsch, Alter, ist das so.
Ja, ja.
Und warum? Und ich glaube, bei John Rhys Davis mit dem Schießen, ich glaube, du hast total recht. Die haben gesagt, oh, wir brauchen noch 6 Sekunden, um den zweiten Werbeblock irgendwie zu rechtfertigen. Hat noch einer, John, komm mal her. Ja,
schieß mal.
Ne? Schieß einmal, ist egal, random. Ne? Ja, ich glaube, viel mehr Hintergrundwissen kann man noch zu der Folge jetzt nicht loswerden.
Nee, ich hatte zwischendurch mal gedacht, ach komm, ich frag mal die KI, weil man da Internet so wenig findet zu, hier fass mir mal die Folge zusammen. Mhm. Und da hat sie so eine ganz wilde Zusammenfassung geschrieben, also super halluziniert und geschrieben hier, ja, die Musketiere, die werden zunehmend in die Enge getrieben. Der Bösewicht Maurice Treville, gespielt von John Rhys Davis, ist ja nichts unversucht, um den Chip zurückzubekommen. Also keine Ahnung, was sich da zusammengesponnen hat.
Man kann der KI nicht immer trauen, ne?
Genau. Ja.
Aber du hast ja noch den Teaser für die letzte Folge gesehen.
Ich habe gesehen, was passiert. Und ich kann euch sagen, die Musketiere, die rauben eine Bank aus oder mehrere und landen im Kitchen.
Nein, Ende der Serie.
Ja. Genau, so endet.
Ein echter Heist am Ende des Tages. Ja.
Ich würde mal sagen, damit warten wir nicht noch mal ein halbes Jahr.
Nein. Das wird demnächst irgendwann hier auf diesem Kanal herauskommen. Ja, und dann haben wir.
Es geht auch bald mit dir im Retrocast endlich weiter.
Genau. Ja. Im Retro. Halte den Feed des Retrocasts in Ehren. Und natürlich das Outer Limit Podcast. Halte das alles in Ehren und im Auge, denn da geht's bald weiter.
Genau. Jetzt haben wir länger gequasselt, als die Folge geht.
Deshalb sollten wir jetzt auch zum Ende kommen, lieber Kai. Es war mir wie immer ein Vergnügen, ein inneres Blumenpflücken und
schön. Wir haben es nicht verlernt.
Wir können es noch. Wir können es noch, Kai.
Wir können es noch.
So, dann, liebe Leute, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.